Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Heute ist Teil 5 unserer Serie Dein Reich komme, was bedeutet das? Letzte Woche hat Tobi darüber gesprochen, eine Predigt mit dem Titel gehalten, Der Christ und der Antichrist. Heute hat die Predigt den Titel Berufen zu herrschen. Was bedeutet es, dass wir als Christen berufen sind zu herrschen und wie sieht es mit unserer Autorität über das Böse, über den Bösen aus? Mehr dazu aber nach dem Intro. Zu Hause haben wir ein Notizbuch, in das wir lustige Meldungen unserer Kinder einschreiben, wenn sie irgendeine Sache sagen, die lustig ist. Und da drinnen ist ein Dialog, der mir diese Woche wieder eingefallen ist. Und zwar war das vor Jahren, als Tim gerade mal 4 war, hat sich Folgendes zugetragen. Er hat seinen kleinen Bruder, der da 2 war, gemaßregelt in einem Ton, der mir nicht gefallen hat. Also sagte ich zu ihm, Tim, nicht du erziehst Leo, sondern ich erziehe Leo. Ich bin die Mama, du bist nicht der Papa. Worauf Tim Folgendes erwidert hat. Ich weiß alles über dich. Du bist grantig, du bist schön, du bist bestimmig. Du bestimmst alles über die Kinder, was sie essen, was sie spielen. Nach so einer Meldung versuche ich dann immer mit ganzer Kraft ernst zu bleiben. Ich wusste nicht, wie wichtig die Frage nach dem, wer ist der Bestimmer, ist, bis ich Kinder hatte, bis die ersten Kinder dann in dem Kindergarten waren und dann mit diesen Sätzen nach Hause kam, jetzt darf ich aber mal der Bestimmer sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du gerne der Bestimmer bist oder ob du lieber sagst, na eigentlich mag ich das gar nicht so gern. Bei mir selbst merke ich, es ist ganz verschieden. Es kann richtig anstrengend sein, der Bestimmer zu sein, viele Entscheidungen treffen zu müssen, auch gerade in Bezug auf Erziehung und Kinder sind viele Entscheidungen und manchmal würde ich mir wünschen, ach, hätte ich da doch weniger Verantwortung. Andererseits merke ich persönlich aber auch, dass es richtig anstrengend auch sein kann, wenn jemand anderes der Bestimmer ist und der trifft Entscheidungen oder macht Dinge nicht so, wie ich sie machen würde und mir gefällt es nicht so. Und dann ist es auch schwierig, einfach ruhig zu bleiben oder mitzumachen. Heute heißt die Predigt ja, berufen zu herrschen. Im biblischen Sinn, im Reich Gottes, hat der Ruf zu herrschen aber eine viel andere Bedeutung, wie einfach der Bestimmer zu sein. Wer ist der Bestimmer? Und das, was biblische Herrschaft bedeutet, wollen wir uns heute anschauen. Grundsätzlich ist es so, dass eigentlich dieses Verlangen zu herrschen Teil unserer DNA ist, Teil dessen ist, wie du erschaffen wurdest. Als Gott den Menschen erschaffen hat, sagte er Folgendes, das wird in 1. Mose Kapitel 1, Vers 26 überliefert. Wir wollen Menschen schaffen, nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. Gott hat den Menschen geschaffen und ihm die Berufung gegeben, über die Umwelt, über die Tiere zu herrschen. Wir müssen nun eigentlich bekennen, dass wir als Menschheit diese Berufung sehr, sehr schlecht erfüllen. Wir sind keine guten Herrscher. Wir nutzen aus, anstatt zu versorgen. Aber als Gläubige geht der Ruf, die Berufung zu herrschen, noch über die Tiere und die Umwelt hinaus. Und da müssen wir uns heute 3 Bereiche ansehen, auch wenn es noch vielfältiger ist. Aber heute wollen wir uns auf 3 Bereiche mal beschränken. Und zwar wollen wir uns da unsere Beziehung zu Gott ansehen, unsere Beziehung zu anderen Menschen und drittens noch unsere Autorität im geistlichen oder im übernatürlichen Bereich. Die Sünde hat unser Verhalten in all diesen 3 Bereichen verdreht. Und wir müssen, wenn wir im Reich Gottes leben, wenn wir Bürger des Reich Jesu sind, ansehen, wie sieht eigentlich Gottes Plan aus? Wie sieht es aus mit der Herrschaft im Reich Gottes? Und dazu möchte ich jetzt zum ersten Punkt kommen, unsere Beziehung zu Gott. Wir sehen im 1. Mose schon, dass Adam und Eva gegen das Gebot Gottes rebelliert haben und somit Sünde in die Welt kam. Und diese Rebellion gegen Gott und seine Gebote ist nichts, was nur Eva und Adam gemacht haben. Das ist etwas, wo jeder von uns mitverantwortlich ist. Als Mensch haben wir diese Veranlagung vielleicht, gegen Gott und seine Gebote zu rebellieren. Aber die Bibel ist eigentlich sehr, sehr eindeutig. Gott ist der König, wir sind die Untertanen. Und unsere Liebe zu Gott drückt sich in Gehorsam aus. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nicht darin, wie schön und wie lange ich Lobpreislieder singe, wie lange ich bete, sondern unsere Liebe zeigt sich, indem wir Gott gehorchen. Das hat auch Jesus nochmal betont am letzten Abend, den er mit seinen Jüngern vor seiner Kreuzigung verbracht hatte, sagte er Folgendes. Das kannst du in Johannes 14 und Kapitel 15 lesen. Jesus sagte zu seinen Jüngern, also ganz zum Schluss: Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe. Und auch, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Eigentlich wären das ziemlich krasse Aussagen, wenn das nur ein Mensch machen würde. Aber es war nicht nur ein Mensch, es war Jesus. Und der hat gesagt, ihr seid meine Freunde, eure Liebe zeigt sich, wenn ihr mir gehorcht. Es ist ganz eindeutig, die Bibel sagt, unsere Beziehung mit Gott, das ist keine Koalition. Es ist eine Theokratie. Gott ist der König, er sitzt auf dem Thron und wir gehorchen. Ich will jetzt schon weitergehen zum zweiten Punkt. Später werde ich da nochmal kurz auf diesen Punkt zurückkommen. Der zweite Punkt ist unsere Beziehung zu anderen Menschen. Ich habe vorhin schon aus 1. Mose vorgelesen, dass Gott den Menschen gemacht hat, um über die Tiere und die Umwelt zu herrschen. Aber durch die Sünde wurde das auch verdreht und es kam das Verlangen dazu, über andere Menschen zu herrschen. Und so sagt Gott Eva voraus schon, als sie nach dem Sündenfall einen Dialog haben, sagt Gott zu Eva: Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Es war nicht Gottes ursprünglicher Plan, dass Menschen übereinander herrschen. Nein, im Reich Gottes sieht Herrschaft in Beziehung mit anderen Menschen ganz und gar anders aus. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und da kamen die Brüder Johannes und Jakobus zu ihm und hatten ein Anliegen. Sie hatten eine Frage. Sie sagten zu ihm: Wir möchten in deinem Reich neben dir auf den Ehrenplätzen sitzen. Als die anderen 10 Jünger merkten, warum Jakobus und Johannes gebeten hatten, waren sie empört. Also Jakobus und Johannes, sie wussten, okay, der Oberbestimmer ist schon Jesus, aber so neben ihm sitzen und ein bisschen mitmischen können, das würden wir gern. Und da waren die anderen Jünger, hey, wenn wer mitbestimmt, dann wir und nicht diese 2 Hitzköpfe vielleicht. Also die waren empört. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch soll es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Als Jesus Mensch war, hat er vorgelebt, wie Herrschaft im Reich Gottes aussieht. Und das ist Dienen, Dienst an deinen Mitmenschen. Jesus hat den Menschen gedient, er hat sie geliebt und dadurch, dass er gedient hat, wurden die Herzen offen für die Botschaft, die Jesus für sie hatte. Und er ging so weit, seine Liebe war so groß, dass er sogar sein Leben hingegeben hat für deine Sünden, für meine Sünden, für unsere Sünden, um uns zu erlösen. Er ist der Diener in Person. Und gleichzeitig ist er der König. Und er ist das Vorbild für Herrschaft im Reich Gottes. Das heißt, wir müssen uns das zum Vorbild nehmen. Und wir müssen weggehen von dem Versuch, andere vielleicht zu manipulieren, andere dahin zu kriegen, das zu tun, was wir wollen. Manchmal sieht ja auch Herrschaft nicht unbedingt sehr offensichtlich aus, indem man sagt, du musst und du tust. Aber man kann auch mit Worten sehr viel beeinflussen, die vielleicht gar nicht so herrisch klingen. Aber in der zwischenmenschlichen Beziehung geht es nicht um Herrschaft, es geht um Dienst. Nun komme ich schon zum dritten Bereich, den ich heute noch mit euch anschauen möchte, bei unserer Berufung zu herrschen, und zwar um die Autorität, die wir im geistlichen, im übernatürlichen Bereich haben. Der Apostel Petrus zitiert aus dem Alten Testament und sagt Folgendes über die Gläubigen. Ihr seid Gottes auserwähltes Volk, eine königliche Priesterschaft. Gottes auserwähltes Volk zu bedeuten, bedeutet, dass du wirklich gewählt wurdest. Wärst du Obst, würde man wahrscheinlich das Prädikat geben, von Hand gepflückt. Wirklich gewählt. Du bist von Gott gewählt, das Teil seines Volkes zu sein. Und du bist Teil der Priesterschaft. Welche Aufgaben hatte ein Priester im Alten Testament? In Samuel werden die Aufgaben, im ersten Buch von Samuel werden die Aufgaben aufgezählt. Und da sagt Gott nämlich zu Eli, was ist die Aufgabe eines Priesters? Die Aufgabe eines Priesters ist es, Weihrauch zu verbrennen. Das heißt, Lobpreis Gottes zu. Er war für den Lobpreis Gottes verantwortlich, der Weihrauch, der aufsteigt. Es ist unsere Aufgabe, Gott zu loben und zu preisen, ihn anzubeten. Der Priester war auch noch verantwortlich für die Opfer, die gebracht wurden, um das Volk mit Gott zu versöhnen. Als Priester ist es deine und meine Aufgabe, diese Versöhnung, die am Kreuz möglich wurde, den Menschen bekannt zu machen, den Menschen zu sagen, hey, es gibt Vergebung für deine Sünde, es ist ein neues Leben in Jesus möglich. Wir sind nicht die, die die Vergebung geben, aber wir können den Weg zu Jesus den Menschen zeigen als Priester. Und die Priester hatten noch die Aufgabe, das Priestergewand zu tragen. Es war das Zeichen dafür, dass sie abgesondert waren für den Dienst an Gott. Und unsere Erlösung, die uns freikauft, ist dieses Priestergewand. Wir bekommen ein neues, reines Gewand, weil wir von Jesus erlöst wurden. Jetzt heißt es in dieser Bibelstelle in Petrus aber nicht nur, dass wir eine Priesterschaft sind, sondern es heißt, wir sind eine königliche Priesterschaft. Und dieses königlich bedeutet, dass wir auch Regierungsverantwortung haben. Mit dem Königlich kommt Autorität und mit der Autorität kommt Verantwortung. Aber nicht über Menschen, sondern die Frage ist dann, über was? Und diese königliche Verantwortung möchte ich noch kurz dazu sagen, das ist nicht nur für die Leiter der Gemeinde oder für Pastoren oder Missionare oder Evangelisten, das ist für jeden einzelnen Gläubigen, der Gott nachfolgt, ist Teil der königlichen Priesterschaft. Wir sind berufen, über die Sünde und über das Böse zu herrschen. Und das beginnt schon eigentlich im Alten Testament, in 1. Mose Kapitel 4, also kurz nach der Erschaffung der Welt, sind die ersten Söhne geboren, Kain und Abel, und Kain ist richtig grantig auf seinen Bruder Abel und auch auf Gott. Und Gott spricht dann Folgendes zu Kain. Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen, du aber sollst über sie herrschen. Gott hat Kain vorgewarnt. Er sollte über die Sünde herrschen und sich nicht von der Sünde beherrschen lassen. Kain hat es nicht geschafft und es folgte der Brudermord. Nun leben wir in neutestamentlichen Zeiten. Jesus ist am Kreuz gestorben. Jesus hat die Sünde besiegt. Das heißt, wir haben tatsächlich die Kraft, über die Sünde zu herrschen. Wir müssen uns nicht mehr von der Sünde beherrschen lassen, weil Jesus sie besiegt hat. Und durch Jesus und seine Kraft in uns können wir über Sünde herrschen. Die Autorität ist unseres. Wir sind nicht hilflos der Sünde ausgeliefert. Manchmal habe ich das Gefühl, wir verniedlichen gerne unsere Gotteskindschaft. Oh ja, wir bezeichnen uns gerne als Königskinder. Aber Kinder machen etwas ganz von alleine. Sie werden erwachsen. Und auch als Königskinder werden wir erwachsen und erwachsene Königskinder haben Autorität und sie haben Verantwortung. Und wir müssen für uns selbst, für unser Leben Verantwortung übernehmen. Wir müssen in Heiligung leben. Heiligung leben, das bedeutet, dass wir einfach wirklich lernen, Sünde zu widerstehen, Gott ähnlicher zu werden, im Ruf Jesus zu leben. Und Gott trägt uns diese Verantwortung auf. Wir sind nicht hilflos und müssen sagen, Jesus, bitte mach, dass die Versuchung weggeht, ich kann nicht widerstehen. Sondern Jesus hat dir die Kraft gegeben, zu widerstehen und Autorität auszuüben. Aber es geht nicht nur um Sünde und über Sünde zu herrschen, sondern unsere Autorität als Königskinder, als Gotteskinder geht sogar noch weiter. Jesus hat seine Jünger ausgesandt als mit einem Missionsbefehl, also noch nicht den endgültig nach seiner Aufstehung, sondern sie hatten davor so einen Missionseinsatz. Und dann kamen die zurück und waren total aus dem Häuschen, weil wenn sie Dämonen geboten hatten, mussten diese Dämonen die Menschen verlassen. Und sie waren da voller Freude. Und dann bestätigt Jesus ihre Erfahrung. Er sagt zu ihnen, siehe, ich gebe euch die Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts soll euch irgendwie schaden. Gott, Jesus, gibt dir die Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten. In der Bibel wird Schlange auch als Bild für Satan verwendet und auch Theologen sind sich einer Meinung, dass Skorpione auch ein Bild für Dämonen sind. Und ich glaube, dass in diesem Vers diese Doppeldeutigkeit eigentlich impliziert ist, dass es sowohl diese Tiere meint, aber auch Satan und Dämonen, wenn Jesus seinen Jüngern, aber auch dir und mir sagt, siehe, ich gebe euch die Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts soll euch irgendwie schaden. Das, was Jesus da sagt, ist wieder nicht nur für die besonders Heiligen und die Pastoren und die Leiter. Das ist für jeden einzelnen Gläubigen. Jesus, der alle Macht hat, alle Macht im Himmel und auf Erden, delegiert seine Macht weiter und sagt, siehe, ich gebe euch Macht über die ganze Kraft des Bösen. Und dass das für jeden von uns gilt, für jeden Nachfolger von Jesus, das bestätigt Jesus nochmal im endgültigen Missionsauftrag, kurz bevor er in den Himmel fährt. Da sagt er nämlich auch zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken. Und es wird ihnen nicht schaden. Und sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Nicht den Aposteln folgen diese Zeichen, heißt es, sondern die, die dann gläubig werden, denen folgen diese Zeichen. Und das erste Zeichen, dass Jesus hier aufzählt, ist, dass sie Dämonen hinauswerfen werden. Sie werden für Kranke beten und die Kranken werden gesund werden. Wir haben Autorität im geistlichen, übernatürlichen Bereich verliehen bekommen. Und auch noch Schlangen und Gift werden erwähnt. Und sie werden in neuen Sprachen beten. Also Gott gibt uns ganz viel Autorität. Ob du es möchtest oder nicht, es ist deine Berufung, es ist deine DNA, Herrschaft auszuüben. Autorität zu leben. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir und du fühlst dich gar nicht so vollmächtig. Vielleicht hast du sogar ein bisschen Bammel oder Angst davor, was wäre, wenn ich da wirklich mal einem Dämon begegnen würde. Die Autorität, die wir haben, kommt nicht aus uns selbst. Ein Polizist hat als normaler Mensch keine Macht, einen Strafzettel auszustellen fürs Falschparken. Aber ein Polizist hat Kraft und Macht verliehen bekommen von einer Instanz, die über ihm steht. Und so kann er als Polizist sehr wohl Strafzetteln austeilen. Du und ich, wir haben nicht aus uns selbst Autorität über Satan, über Dämonen, über das Böse. Aber Jesus hat uns Macht verliehen. Und in unserer Beziehung zu Jesus, aus dieser Beziehung kommt diese Autorität. Wir brauchen eine enge Beziehung zu Jesus. Und dann kommt diese Autorität, dass selbst das Böse uns nicht schaden kann, dass wir Macht über die ganze Kraft des Feindes haben. Nochmal zusammenfassend. Unser Problem ist eigentlich folgendes. dass wir, anstatt uns Gott zu unterordnen, anstatt Gott zu gehorchen, im Natürlichen oft gegen Gott eigentlich rebellieren, gegen seine Gebote. Ein weiteres Problem ist, dass wir, anstatt anderen Menschen zu dienen, dazu neigen, sie beherrschen und beeinflussen zu wollen, dass wir Bestimmer sein wollen, wie es läuft. Und das dritte Problem ist, dass es da, wo es eigentlich darum geht, Autorität und Herrschaft auszuüben, zaghaft sind und vielleicht ängstlich sind in der Begegnung mit dem Bösen. Und ich glaube, es ist echt Zeit, diese Bereiche umzukehren, dass wir uns Gott unterordnen, dass wir einander dienen und dass wir Autorität über das Böse ausüben. Wie sieht das nun praktisch aus? Im Schritt 1 heißt Gott unterordnen, ihm zu gehorchen. Jakobus schreibt sogar ein ganz krasses Wort. Er schreibt, unterwerft euch Gott. Und mir ist sehr wohl bewusst, wenn ich jetzt sage, unterwerft euch Gott, dass bei vielen Leuten vielleicht Alarmglocken schrillen und sagen, hey, das ist eigentlich gefährlich. Man soll sich niemandem unterwerfen. Man soll sich nicht einfach unterordnen. Man muss hinterfragen und schauen, ob das gut ist, weil das ist echt gefährlich. Wir haben in der Geschichte erlebt, dass Unterordnung unter eine böse Macht richtig, richtig, richtig fatal sein kann. Aber Gott ist anders. Gott ist kein Mensch, der Macht missbraucht. Gott hat bewiesen, dass er gut ist. Gott hat bewiesen, wie sehr er dich liebt, indem er selbst Mensch wurde in Jesus. Jesus ist gekommen, hat den Menschen gedient, hat seine Liebe gezeigt, er ist am Kreuz gestorben. Das heißt, er hat bewiesen, dass er vertrauenswürdig ist, dass wenn wir uns ihm unterordnen, wir kein Risiko eingehen, weil er es echt, echt gut mit dir meint. Und er meint es nicht nur gut, er weiß sogar, was das Beste für dich ist. Das heißt, wenn wir uns ihm unterordnen und seinen Geboten folgen, dann sind wir auf dem Weg, der Segen für unser Leben bringt. Deswegen können wir mit Überzeugung und gutem Gewissen Gott nachfolgen und uns unterordnen. Jetzt ist heute meine Frage an dich. Gibt es in deinem Leben einen Bereich, wo du weißt, hey, hier folge ich noch nicht ganz Gott und seinen Geboten? Eigentlich hier ist noch ein bisschen Rebellion vorhanden. Und dann ist meine Frage, was hindert dich daran, auch in diesem Bereich Gott zu vertrauen? Vielleicht siehst du dir das Ganze an und sagst, eigentlich, ich bin noch gar kein so ein Jesus-Nachfolger. Ich würde mich noch gar nicht so als Jesus-Gläubiger bezeichnen. Aber vielleicht ist heute ein Tag, wo du merkst, eigentlich, ich würde es gerne. Ich möchte gern Jesus in meinem Leben haben. Und dann möchte ich dir sagen, es ist echt die beste Entscheidung, die du treffen kannst, weil Jesus wirklich, wirklich vertrauenswürdig ist, dich liebt und das Beste für dich will. Und wenn du Jesus zum ersten Mal sagen willst, hey, sei du mein König und ich möchte dein Untertan sein, kannst du das ganz einfach in einem Gebet machen, so wie du mit einer Person reden würdest. Sag, hey Jesus, ich möchte, dass du mein König bist, ich möchte dir gehorchen und dir folgen. Nimm meine Sünden weg, schenk mir ein neues Leben mit dir. Amen. Und dann möchte ich dich noch bitten, rede mit jemandem darüber, der schon Jesus nachfolgt, weil diese Person wird dir weiterhelfen können, um im Glauben zu wachsen. Wenn du niemanden kennst, schreib uns doch eine Nachricht. Zweiter Punkt. Diene deinen Mitmenschen. Wir sind nicht berufen, über andere Menschen zu herrschen. Wir sind berufen, einander zu dienen. Jesus sagte, bei euch soll es anders sein. Wer euch anführen will, soll der Diener sein. Das heißt, die Frage ist nicht, was könnte der andere machen, damit es mir besser geht? Was könnte der andere für mich tun? Sondern du solltest dich fragen, was kann ich heute für meinen Ehemann, für meine Ehefrau tun? Was kann ich machen, damit es dem anderen gut geht? Und manchmal ist es echt hilfreich, diese Frage sogar laut zu stellen. Hey Schatz, was kann ich heute für dich tun, damit dein Tag ein besserer wird? Oder deinen Nachbarn, deine Arbeitskollegen, wie kann ich dich heute unterstützen? Ich merke, du bist gestresst. Diene den anderen. Und wenn sie merken, wie du aufrichtiges Interesse hast, dann wird auch ihr Herz offen sein für andere Dinge, die du gerne sagen möchtest. Und der dritte Punkt ist, beginne Autorität zu leben im geistlichen und übernatürlichen Bereich. Jakobus schreibt nicht nur, unterwerft euch Gott, sondern er schreibt, unterwerft euch Gott und dann widersteht dem Teufel. Das ist etwas sehr Aktives. Widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Also wenn es wirklich in eine Konfrontation kommt, dann wird Satan fliehen, weil du hast Autorität. Jesus hat dir die Macht gegeben über die ganze Kraft des Feindes. Wie kannst du da nun in Autorität wachsen? Das erste ist, lies die Bibel. Du brauchst Gottes Wort, damit die Wahrheit in dir ist, damit du weißt, was Gott über dich sagt. Und wenn Angriffe von Satan kommen, du mit Wahrheit antworten kannst, weil das Wort Gottes in dir ist. Wenn du das Wort Gottes liest, wirst du Bibelstellen lesen, über die über die Autorität sprechen, die Jesus dir als seinem Kind gibt, als seinem Nachfolger gibt. Also, lies mindestens 4-mal in der Woche in der Bibel, damit du wirklich davon auch erfüllt bist. Zweitens, bete. Und ich würde vorschlagen, bete Paulus-Gebete. Wenn wir lesen, wie Paulus für Christen und Gemeinden gebetet hat, dann merken wir, da ist so viel Kraft in diesen Gebeten. Wir beten oft, dass dieses oder jenes Projekt gelingt, dass das Wetter an dem Ausflugstag gut ist oder dass die Schmerzen, die wir haben, weggehen. Aber wenn du liest, wie Paulus gebetet hat, dann merkst du, hey, da ist so viel Kraft drinnen. Und deswegen habe ich mir ein Gebet von Paulus, das in Epheser 1, Vers 16 bis 20 steht, auf ein Lesezeichen geschrieben, das in meiner Bibel ist und das ich täglich bete, damit das in meinem Leben geschieht. Und ich möchte dieses Gebet von Epheser 1, 16 bis 20 ganz am Schluss meiner Predigt noch für euch beten, euch vorlesen. Und ich glaube, es ist echt Kraft, wenn wir das beten, regelmäßig beten. Und das dritte ist jetzt, setze es in die Praxis um. Und das ist vielleicht gar nicht so krass, wie du dir das vorstellst, dem Satan zu widerstehen. Das ist gar nicht so spooky, wie es vielleicht in manchen Filmen oder so dargestellt wird. Und dazu möchte ich euch ein ganz aktuelles Beispiel erzählen. Tobi und ich, wir hatten am Mittwoch beide nicht den besten Tag. Also wir waren emotional sehr herausgefordert. Tobi war sehr frustriert und auch grantig. Und ich habe dann auch noch etwas von seinem Frust und Grant abbekommen. Und ich habe nichts drauf groß gesagt, aber in mir hat begonnen, sich ein Gedankenkarussell zu drehen. Ach, das ist so unfair und warum gibt er mir die Schuld? Ich kann ja gar nichts machen. Und vielleicht kennst du diese Situationen, wo er vielleicht gar nicht so was Großes ist, aber in dir beginnen sich plötzlich Gedanken zu drehen, dann entstehen Dialoge, die so gar nicht stattgefunden haben und es wird größer und größer. So war es am Mittwoch bei mir. Ich habe mich echt als Opfer gefühlt, ich habe mich verletzt gefühlt. Ich bin schlussendlich in meinem Büro sogar gesessen und habe etwas geweint und wollte so meine Wunden lecken und habe gedacht, ich brauche jetzt Jesus, der mich tröstet, weil ich bin ja so arm und es ist so unfair. Und dann ist mir, ich schreibe gerade eine Predigt über Autorität im Geistlichen und dem Satan widerstehen und dann plötzlich ist mir so klar geworden, hey, diese Gedanken, die ich gerade habe, das entspricht nicht der Wahrheit. Das sind Dinge, die Tobi gar nie gesagt hat. Ich habe ihm Charaktereigenschaften zugeschrieben, die er gar nicht hat. Mein Mann ist eigentlich ein ganz anderer. Und ich habe einfach gemerkt, wie diese Gedanken, die ich da zugelassen habe, eine Distanz zwischen mir und Tobi aufgebaut haben, die nicht von Gott kommt, sondern die von Satan kommt. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, ich muss die Predigt in die Praxis umsetzen. Und ich habe gesagt, nein, Satan, solche Gedanken lasse ich nicht zu. Ich widerstehe. Mir ist dann gleich das Lied von Mike Müllerbauer eingefallen, das ist ein Kinderlied eigentlich. So einen Käse lasse ich nicht in meinen Kopf rein. Und als ich gemerkt habe, bewusst zu sagen, nein, das ist nicht die Wahrheit, mein Mann ist eigentlich anders, das stimmt alles nicht. Diese Gedanken, ich weise sie zurück. Es ist nicht so, dass ich mich getröstet und so gefühlt habe, es war einfach weg. Ich habe echt gemerkt, wie diese Gedanken, mit denen Satan unsere Ehe vergiften wollte, weg waren. Und abends, als Tobi und ich wieder Zeit hatten, gemeinsam zu reden, es war ein gutes Gespräch, es war nichts von dieser Distanz da. Und da möchte ich dich oft ermutigen, wir müssen es erst einmal erkennen, wo Satan uns angreift. Weil seine Angriffe sind nicht immer so spooky und gleich zu erkennen und irgendwelche Krampusfratzen, sondern oft kommt es so, dass wir es gar nicht bemerken. Wir fühlen uns vielleicht als Opfer und haben Gedanken, die uns aber wegbringen von dem, was Gott für uns geplant hat. Vielleicht ist es, dass du ängstlich bist in einer Situation. Und dann kannst du aber mit der Wahrheit antworten und Satan sagen, der Herr ist mein Hirte. Sein Stecken und sein Stab, sie schützen und trösten mich. Ich brauche keine Angst haben, weil mein Gott ist gut. Oder du fühlst dich überfordert und die Situation ist zu groß und du weißt gar nicht, wie du alles schaffen sollst, dann kannst du die Wahrheit sagen. Das Joch Jesu ist sanft und seine Last ist leicht. Mein Gott überfordert nicht. Er gibt mir die Kraft, die ich jeden Tag brauche. Und wenn es zu viel ist, dann ist es nicht die Last und das Joch meines Gottes. Und dann darfst du auch gerne mal Nein zu Dingen sagen. Ich glaube, wir müssen erkennen, dass manchmal die Angriffe vielleicht häufiger sind, aber gar nicht so dramatisch sind. Und wenn wir beginnen, mit Wahrheit zu antworten und in der Autorität, die Jesus uns gibt, dann wird Satan vor uns fliehen. Aufgrund der Zeit möchte ich heute nicht noch mehr in dieses Thema einsteigen. Gott gibt dir Kraft über die ganze Macht des Feindes. Und wir dürfen Gott, unserem König, gehorchen und einander dienen. Und das wird unser Leben verändern, weil Gott möchte, dass wir ein Leben haben, das frei ist und erfüllt ist. Zum Abschluss möchte ich jetzt noch das Paulusgebet vorlesen. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.